100% falsche Richtung. Wie kommt man auf so ein Thema, wenn einen die Jugendleitung vom Zeltstadt-Team anfragt und sagt, Markus, wir haben dieses Jahr Römerbrief und wir sehen dich bei diesem Thema. Meine erste Reaktion, genau das ist das, was ich als 15-Jähriger mir vorstelle, dass ein alter Mann vorne steht und mir sagt, was schief läuft in meinem Leben. Habe mich dann aber überzeugen lassen, dass ich es mache. Und ihr bekommt jetzt 1:1 die Predigt vom vergangenen Samstag. Wer von euch hört immer mal wieder Radio? Dann kennt ihr folgenden Ton. Eine wichtige Verkehrsdurchsage. Auf der Autobahn A4 von Gera nach Eisenach kommt Ihnen zwischen der Anschlussstelle Gotha und Anschlussstelle Siloa Zeltstadt ein Falschfahrer entgegen. Bitte fahren Sie äußerst recht, überholen Sie nicht. Wir melden es, wenn die Gefahr vorüber ist. Kurz nach dieser Ansage klingelt in der Radioredaktion das Telefon. Der Anrufer brüllt ins Telefon wegen Einfallsfahrer, das sind Hunderte. So kann man sich irren. Die Simona, also es war die Prediger vom Freitagabend, hatte gestern als Beispiel dabei, als sie als Kind unterwegs war, Basketball spielen und plötzlich ruft die Mama rein, du Simona, das ist der falsche Korb. Bei so einem Kind ist es noch ganz süß und lustig und so für unseren Falschfahrer ist es nicht mehr lustig. Ich habe es nie versucht, aber ich denke, ich kann mir vorstellen, dass wenn du falsch unterwegs bist auf der Autobahn, dann ist es nicht so, ohne da umzudrehen. Und das ist heute mein Thema, falsche Richtung. Wenn ich auf irgendwo in die falsche Richtung gehe, dann gibt es keine Diskussion und keine Ausreden von wegen, ah, das war ja nicht böse gemeint oder sonst. Ich kann ja nichts dafür, das war aus Versehen, kann ja mal passieren. Tatsache ist, es ist falsch. Ich war vor etlichen Jahren mit 50 Jugendlichen auf dem Kirchentag und nicht jeder findet sich in der Großstadt zurecht. Und ich habe gesagt, das war noch so vor der Zeit, bevor jeder ein Smartphone hatte. Lasst immer so viel Akku im Handy, dass ihr noch telefonieren könnt. Und wenn ihr euch irgendwo verfahren habt oder so weiter, ruft mich an. Wenn ich weiß, an welcher U-Bahn-Station ihr seid, dann lotse ich euch dahin, wo ihr hin wollt. Und es kam natürlich auch, zwei Mädels rufen an, sagt Markus, wir sind jetzt da und da. Habe ich auf den Plan geguckt, aha, U-Bahn 9, falsches Stadtende. Fahren wir zurück. Und da habe ich sie angeleitet, wie sie ans Ziel kommen. Und darum geht es in unserem Leben, darum geht es in deinem und meinem Leben, dass du ans Ziel kommst. Das Ziel des Lebens, wieder bei Gott zu sein, bei dem Schöpfer, zu dem Schöpfer zu gehören, der dich gemacht hat, wieder bei ihm zu sein, jetzt und in Ewigkeit. Das Ziel des Lebens ist, wieder bei Gott zu sein. Und das möchte ich dir heute anbieten, das wollen wir dir auf der Zeltstadt anbieten. Das ist unser Anliegen, dass wir dich lotsen oder zumindest wieder auf die Spur setzen. Ich möchte es heute mal so aufdröseln und dir helfen, zu schauen, in welche Richtung bist du eigentlich unterwegs. Mein erster Punkt, Irrwege, Leben ohne Gott. Dazu zunächst ein kurzer Text aus Römer, aus dem Römerbrief, den Paulus geschrieben hat, Kapitel 3. Haben wir hier? Es gibt keinen, auch nicht einen einzigen, der ohne Sünde ist. Es gibt keinen, der einsichtig ist und nach Gott fragt. Alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Da ist wirklich keiner, der Gutes tut. Kein einziger. Jetzt stellst du dir die Frage, wieso bin ich ein Sünder? Ich bin doch eigentlich ein ganz anständiger Typ. Ja, ich klaue nicht, ich lüge nicht, zumindest kaum. Und hier liegt schon das Missverständnis. Ganz am Anfang der Bibel wird erklärt, warum unser Leben ist, wie es ist. Ja, da gibt es eine Geschichte von Menschen, die Gott gemacht hat. Und Gott sagt, dürft hier alles tun, steht euch alles zur Verfügung, aber das sind zwei Bäume. Da lasst ihr mir die Finger weg. Da esst ihr nicht. Und dann gehen Adam und Eva ihrer Arbeit nach, die gucken nach den Tieren und so weiter, und dann ist dieser Baum, gehen sie vorbei. Und am nächsten Tag ist da immer noch dieser Baum, und gehen sie vorbei. Und irgendwann stehen sie davor und sie setzen sich hinter über das Verbot hinweg. Und hinterher kommen sie mit ganz vielen Ausreden, ja, die Schlange hat mich versucht, ja, die Frau hat mich, der Mann hat, es kommt dann, die Frau hat mich versucht und so weiter. Sagt Gott, es gilt nicht. Du hast gegessen. Du hast von dieser Frucht gegessen und deswegen fliegst du jetzt raus aus dem Paradies. Sagst du, hey Alter, lass mal die Luft raus, das ist doch schon Ewigkeiten her. Ich habe doch da damit überhaupt nichts zu tun. Das haben doch die damals verbockt. Ist doch nicht mein Problem. Jetzt muss ich das ausbaden. Da geht es dir vielleicht so wie dem Sklaven auf der Baumwollplantage. Der hat es auch gesagt. Hat jeden Tag, wenn diese blöde Eva und der blöde Adam nicht gewesen wäre, dann müsste ich nicht in dieser Baumwollplantage arbeiten. Der Plantagenbesitzer hat es irgendwann mitbekommen und hat gesagt, wenn du meinst, Adam und Eva sind an deinem Unglück schuld, dann musst du nicht in der Plantage arbeiten, du kannst im Quartier bleiben. Aber pass auf, hier ist eine Kiste, die stellst du auf den Tisch und da darfst du nie reingucken. Und war ganz fröhlich, ist durch die Plantage, hat die anderen ein bisschen freundlich angelächelt, wenn die arbeiten mussten. Ist er durchgegangen und immer wenn er aber in sein Quartier kam, war da diese Kiste vorbeigegangen. Was ist denn da drin? Und so ging das ein paar Tage und irgendwann war eben mal der Punkt, wo er an dieser Kiste vorbeigeht und es nicht mehr aushält und macht auf. Was glaubt ihr, was da drin war? Ein Zettel. Was stand drauf? Geh in die Plantage arbeiten. Sünde ist nicht, dass du lügst oder gar stiehlst oder mordest. Das ist alles nur die Folge der eigentlich Sünde, dass du lebst oder Gott. Dass du dich gegen das auflehnst, was Gott eigentlich sagt. Dass du deine Entscheidungen triffst, ohne darüber nachzudenken, was Gott tun würde. Wir Menschen leben ohne Gott. Ja, es ist sogar noch schlimmer, wir leben gegen Gott. Und die Folge ist, sie fliegen aus dem Paradies, wie es die Bibel beschreibt, sie fliegen aus der Nähe Gottes. Paulus in unserem Text drückt das so aus, alle haben sich von ihm abgewandt und sind dadurch für Gott unbrauchbar geworden. Das ist schon hart. Aber wenn man sich's anschaut, der Mensch hat laut der Bibel einen Job zu erledigen. Er soll über die Tiere herrschen, er soll gut über die Tiere herrschen, er soll die Erde bebauen und bewahren. Wir finden es immer ganz toll, wer sich damit beschäftigt, ja, wir sind Gottes Ebenbild. Das ist auch eine tolle Sache. Aber dass der Mensch eine Bestimmung hat, die er erfüllen soll, dem kommt ihr nicht nach. Ja, was machen wir stattdessen? Wir beuten alles aus, machen es kaputt, die Erde und uns gegenseitig. Da sind wir richtig gut drin. Und deswegen sagt Gott, ihr seid für mich unbrauchbar. Also Paulus schreibt es. Weil wir unseren eigentlichen Job, für den wir bestimmt sind, nicht tun. Und gegen unsere Bestimmung und gegen Gott arbeiten. Und jetzt bist du draußen. Also beim Paradies. Und ich sage euch, draußen zu sein ist Käse. Weil wenn drinnen die Party steigt, dann ist es ein total blödes Gefühl, wenn man nicht rein darf. Vielleicht kennst du das. Es steigt irgendwo eine tolle Party und du bist nicht eingeladen. Du darfst nicht rein. Eines Tages, sagt die Bibel, kommt Jesus wieder und dann lädt er alle zu einer riesigen Party ein. Aber um reinzukommen, wird nachgeschaut, ob du berechtigt bist. Da stehen solche Bären wie ich an der Tür. Ich weiß nicht, heißen die heute noch Rausschmeißer? Zu meiner Zeit hießen die Rausschmeißer. Heute heißt es vielleicht Security oder so. Ich war schon länger nicht mehr bei einer solchen Veranstaltung. Und da gibt es ein paar Bücher, da wird reingeschaut, und wenn du in dem entscheidenden Buch, im Buch des Lebens nicht drinstehst, kommst du da nicht rein. Dann hast du ein echtes Problem. Und deswegen sage ich dir eins, ein Leben ohne Gott ist total Käse. Weil es geht an dem vorbei, was er ursprünglich mit dir und mit den Menschen im Sinn hatte. Und ein Leben ohne Gott ist total Käse, weil du findest den Weg nicht in die Ewigkeit. Du kommst da nicht rein. Ich habe da mal ein Bild gezeichnet, das ist uralt, das stammt eigentlich, das gab es schon, da war ich noch nicht mal aus der Welt. So sieht das Kreuz, können wir unten sogar noch zur Not weglassen, so sieht ein Leben ohne Gott aus. Ich stehe im Zentrum meines Universums, alles andere ist wurscht. Und ich bestimme über alles, mehr oder weniger gut. Bild kann wieder weg. Jetzt sagst du, das ist aber doch gar nicht mein Thema. Weil ich gehe ja in die Gemeinde. Treffe mich im Jugendkreis, ich singe sogar in der Lobpreisband und ich bin doch hier auf der Zellstadt. Dann bin ich doch ein guter Christ. Ich habe gerade von Gericht gesprochen und da müssen wir alle hin. Und da sagt Jesus in Matthäus 7, das ist unser zweiter Text, am Tag des Gerichts werden viele zu mir sagen, aber Herr, wir haben doch in deinem Auftrag prophetisch geredet, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und viele Wunder getan. Aber ich werde ihnen entgegnen, ich habe euch nie gekannt, ihr habt meine Gebote mit Füßen getreten, darum geht mir aus den Augen. Das ist der Hammer, oder? Du bist in dieses christliche Leben irgendwie hineingerutscht, dein Elternhaus oder deine Freunde, du gehörst irgendwie dazu. Du machst mit und hast das Gefühl, das passt. Du bist sogar richtig aktiv und du gibst alles. Als ich so in eurem Alter war, so 17, 18, ja, ich weiß, das hat auch eine Situationskomik, so 17, 18 hat meine Mutter gemeint, schlag doch dein Bett gleich im Gemeindehaus auf. Weil ich überall zugange war, in der Jungschaft, im Jugendkreis und ab 19 sogar im Vorstand. Ich war überall dabei. Und Jesus sagt, darauf kommt es mir überhaupt nicht an, dass du möglichst viel für mich und für die Gemeinde leistest, es kommt nicht auf deine Aktivitäten an. Und die Menschen im Text, wenn man sich das anschaut, die haben ja eine Menge für Jesus getan. Ja? Wer von uns hier kann sagen, dass er im Namen Jesus Kranke geheilt hat und Wunder getan hat? Wird es dünn, gell? Was ist also das Problem? Sie leisten für Gott, für Jesus, aber du kannst dir das Himmelreich nicht erarbeiten, nicht erkaufen, nicht durch irgendeine Leistung verdienen, und wenn du noch so aktiv bist. Ja, das ist christlicher Aktivismus und daran hat weder Jesus noch Gott irgendein Interesse. Du kannst viel für das Reich Gottes tun, vielleicht sogar Beeindruckendes, aber du kannst das einfach tun ohne ihn, ohne Jesus, ohne Gott. Du kannst das tun, ohne auf das zu hören und das umzusetzen, was ihm wichtig ist. Wie? Ich halte mich doch eigentlich an die wesentlichen Regeln und lebe nach den Geboten. Dann lade ich dich ein, zu mir ins Seminar zu kommen, da befassen wir uns genau mit der Frage. Gesetz und Freiheit. Ja, nach was? Worauf kommt es eigentlich an? Es ist nicht schlecht, wenn du Gebote hältst, wenn du dich an Regeln hältst. Dann, das Leben könnte dann so aussehen. Das wäre das zweite Bildchen. Ja, Jesus spielt irgendwie eine Rolle in deinem Leben, da steht so am Rande, aber im Zentrum meines Lebens steht immer noch ich. Und ich sage, wo es lang geht, in allen Bereichen. Und wenn Jesus Glück hat, darf er mal mitspielen. Ja, aber was denn dann? Wir haben von Paulus gehört. Also am Tag vorher wurde die Geschichte Paulus vor Damaskus erzählt. Die habe ich jetzt bei euch einfach vorausgesetzt. ja, so in wesentlichen Zügen. Wir haben gestern von Paulus gehört, es wurde uns von Simona schön ausgemalt, Paulus war 100% überzeugt, das Richtige zu tun. Für Gott! Und er ist komplett in die falsche Richtung gelaufen. Er hat sogar Leute verfolgt, die sich gegen Gott stellten, also aus der Sicht des Paulus gegen Gott stellten. Alle, die an Jesus glaubten, waren für ihn Feinde Gottes. Also hat er sie bekämpft. Er hat das Richtige getan, aus seiner Sicht. Ihr kennt vielleicht so Filme über Kreuzzüge und so weiter, wenn die da mit ihren Kettenhemden und dem weißen T-Shirt da drüber und dem roten Kreuz und dann für Gott. So stelle ich mir das bei Paulus vor, als er von Jerusalem nach Damaskus aufgebrochen ist. Für Jahwe! Ich denke, du hast die Geschichte vor Augen, weil dann tritt Jesus ihm in den Weg mit einem Licht vom Himmel. Saul, was verfolgst du mich? Jetzt bist du nicht Paulus und nicht jedem von uns tritt Jesus so klar in den Weg. Sagen wir den wenigsten. Aber deswegen bist du heute hier. Deswegen bist du auf der Zeltstadt, weil heute oder diese Woche dein Damaskus sein kann. Und wenn du diesen Schritt, diese Umkehr bereits erlebt hast, kannst du vielleicht jemandem helfen, seinen falschen Weg zu erkennen und kannst ihm helfen, umzukehren. Was Paulus erlebt, ist eine totale Umkehr. Er verfolgt alle, die an Jesus glauben. Er begegnet Jesus und dann folgt er dem nach, den er zunächst bekämpft hat. Im Text am Anfang heißt es, alle haben sich abgewandt. Alle stehen mit dem Rücken zu Gott. Und dann heißt Umkehr, dass du dich Gott wieder zuwendest. Zeig mir nicht deinen Rücken, sondern zeige mir dein Gesicht. Das möchte Jesus. Es geht nicht darum, irgendwelche Regeln einzuhalten, auch nicht irgendetwas für ihn zu leisten, sondern es geht darum, dass du dich ihm zuwendest. Das möchte er und dazu lädt er dich heute, dazu lädt er dich diese Woche ein. Und du hast heute Abend die Chance, umzukehren und dein Leben auf Jesus auszurichten oder neu auf Jesus auszurichten, weil du irgendwo aus der Spur gekommen bist. Paulus gab alles für seinen Gott. Und es war alles Käse. Was ist hier in Damaskus eigentlich passiert? Paulus, der gibt sein Leben Jesus. Und das bedeutet, dass Jesus die Herrschaft über sein Leben übernimmt. Einige Jahre später drückt er es mal so aus, darum lebe nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Dazu habe ich auch noch ein Bild. Ihr werdet diese Woche noch viel darüber hören, was es bedeutet, mit Jesus zu leben. Das ist unser Thema. Deswegen halte ich das heute kurz. Die Grundfrage, ob ich ein Nachfolger Jesu bin, ein Jünger oder wie auch immer ich das ausdrücken möchte, ist, wer ist der Herr meines Lebens? Wer sagt, wo es lang geht? Wenn du Jesus annimmst, um ihm zu folgen, dann bedeutet das einen Herrschaftswechsel in deinem Leben. Hat das bei dir stattgefunden und bestimmt Jesus, wo es lang geht? Also gerade die wesentlichen Fragen in deinem Alter. Ja, jetzt du bist ja bei der Frage, ja, wohin geht mein Leben eigentlich? Berufswahl. Mal reinschauen, wozu hat Gott mich befähigt, wozu bin ich berufen, was hat er für mich bereit? Meine liebe Ehefrau, der ich seit 35 Jahren jetzt verheiratet bin, die hatte immer Angst, Gott könnte sie in die Mission berufen. Er ist nie zu einem Missionsvortrag gegangen. Dann hat sie mich getroffen, als jemand, der sich gerade auf den hauptamtlichen Dienst vorbereitet. Dumm gelaufen. Paulus war zuerst Zeltmacher. Petrus und Johannes waren Fischer. Matthäus, der saß am Zoll. Und keiner von denen hatte irgendwie im Schirm, auf dem Schirm, dass Jesus das ihm mal in Mission ging. Als Nachfolger Jesu, nachdem Jesus sie berufen hat, hatten sie ganz andere Aufgaben. Das hatte wenig zu tun mit dem, was sie vorher gemacht haben. Anderer Punkt wäre zum Beispiel Partnerwahl, Familienplanung. Ja, steht diese Frage für dich jetzt als 19-, 20-Jähriger? Hast du das auf dem Schirm? Wie willst du mit Jesus leben, deine Kinder im Glauben erziehen? Oder ist es zumindest ziemlich schwer, wenn dein Partner nicht mitzieht? Lieber Bruder aus einem Missionswerk hat mal erzählt, eine junge Frau, berufen zur Missionarin, voller Eifer, einen Mann kennengelernt. Es war eigentlich, ist nachher auch eine gemeine Geschichte und nach der Hochzeit sagt er, ihr, so eigentlich glaube ich gar nicht an Jesus. Ich kann da damit nichts anfangen. War es aus mit der Mission. Wie gesagt, das ist eine gemeine Geschichte. Und so kann man das übertragen auf alle Lebensbereiche. Und es geht ihm die Frage, wer ist der Herr meines Lebens, wer bestimmt, wo es lang geht. Das bedeutet nicht, dass Jesus dein Leben für dich lebt und alle Aufgaben für dich erledigt. Du hast dein Leben als Geschenk erhalten, um es verantwortungsvoll vor Gott zu leben. In einer Beziehung zu Jesus ist aber wichtig die Frage, wer bestimmt die Richtung? Und das möchte ich dich heute Abend fragen. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Ohne Gott, ohne Jesus, ist er dir fremd? Oder bist du gegen Gott oder gegen Jesus unterwegs? Vielleicht auch, weil du entsprechend erzogen wurdest und alles in dir revoltiert? Für Gott und für Jesus vielleicht voller Begeisterung, voller Eifer, aber du weißt gar nicht so richtig, warum. Oder lebst du mit ihm? Ist er Herr deines Lebens und Herr deiner Entscheidungen? Also ich meine die wesentlichen Entscheidungen. Ich meine nicht die Frage, welche Zahnpasta soll ich kaufen. Das interessiert ihn, glaube ich, reichlich wenig. Auf welchem Weg bist du unterwegs? Gestern, heute und an den Vormittagen, du wirst eine Menge hören. Eine Menge guter Gedanken und vieles musst du erstmal sortieren. Deswegen möchte ich dir zum Schluss noch eine Geschichte erzählen. Ein Mann, ich weiß nicht, wie nennt man die, also die, wo Vögel beobachten, sind die Ornithologen. Wie nennt man die, wo Tiere fangen und ausstopfen? Ich weiß es nicht. Ein Präparator, danke. Also ein Mann fängt einen ganz, ganz seltenen Vogel, so einen kleinen, schnuckeligen. Und in dem Moment, als er eben den Garaus machen will, um ihn dann zu präparieren, fängt der Vogel an zu sprechen und sagt, tu mir nichts, lass mich bitte frei, ich habe Junge in meinem Nest, ich bin eine ganz seltene Art und bitte lass mich frei. Sagt der Vogelausstopfer, warum soll ich das tun? Ich jag schon seit Jahren noch in einem Exemplar wie dir, sag mir einen guten Grund, warum ich das tun soll. Sagt der Vogel, ich werde dir 3 gute Ratschläge geben und wenn du die Ratschläge gut findest, dann lass mich bitte frei. Sagt der Mann, gut, das probieren wir aus. Der erste Rat, glaube nie etwas Absurdes. Also glaub nie etwas, was in sich unmöglich ist. Ja, sagt der Mann, ja, ist nicht schlecht, mach mal weiter. Zweiter Rat ist, lass dich nie eine gute Tat gereuen. Also bereue nie, wenn du irgendjemandem etwas Gutes getan hast. Ja, das ist ein guter Rat. Und das dritte ist, versuche nie höher hinauszusteigen, als es dir möglich ist. Ja, sagt der Mann, ja, das sind 3 gute Ratschläge. Und dann lässt er den Vogel fliegen, der fliegt einmal ums Haus herum, kommt zum Fenster wieder rein, sagt, fängt furchtbar an zu lachen, sagt, hey Mann, bist du blöd. Wie kann man nur so doof sein? Wenn du mich umgebracht hättest, dann hättest du in meinem Bauch den größten Diamanten der Welt gefunden und du wärst unendlich reich gewesen. Wie kann man nur so doof sein? Und er sitzt da und lacht und der Mann wird immer röter im Gesicht und versucht ihn wieder zu fangen, aber der Vogel ist natürlich schneller. Sagt immer wieder, bist du blöd, bist du dumm. Und da rennt er raus in den Garten, der Vogel sitzt auf dem Baum und der Mann klettert auf den Baum. Und der Vogel hüpft höher, der Mann klettert hinterher und wird immer wütender und immer wütender. Und es hat so ein Baum so ein Problem, die Äste oben werden nicht dicker. Und irgendwann war eben mal der Punkt, dass die Äste brechen, der Mann stürzt ab, sitzt unten und hat beide Beine gebrochen. Da setzt sich der Vogel hin, sicher in eine Entfernung und sagt, du bist wirklich ein dummer Mann. Ich habe dir 3 gute Ratschläge gegeben und du hast 3-mal genau das Gegenteil von dem getan, was ich dir. Und du hast gesagt, das sind gute Ratschläge und du hast 3-mal genau das Gegenteil von dem getan, was ich dir geraten habe. Ich habe dir gesagt, glaube nie etwas, was in sich unmöglich ist. Wie kannst du denken, dass in meinem kleinen Magen der größte Diamant der Welt ist? Das ist wirklich blöd. Und als du diese blöde Geschichte geglaubt hast, da hast du die gute Tat, die du getan hast, nämlich mich freizulassen, bereut. Das ist mir hinterhergerannt und es versucht mich mit aller Gewalt wieder einzufangen. Und dann hast du den dritten Rat auch außer Acht gelassen, steige nie höher hinauf, als es dir möglich ist. Du bist auf diesen Baum geklettert in deiner Wut, ohne überhaupt zu registrieren, dass es nicht funktionieren kann. Und jetzt sitzt du hier mit gebrochenen Beinen. Du hörst eine Menge diese Woche. Und es hört sich eine Menge gut an. Christsein ist aber nicht, dass wir uns tolle Dinge anhören, sondern Christsein ist, dass die, was wir verstanden haben und was wir als gut gehört haben, in die Tat umsetzen und dem nachgehen. Wenn du mit deinem Weg mit Jesus gehst, dann ist das hervorragend. Dein Weg ohne Jesus, deinen eigenen Weg gehst oder dir durch dein eigenes Engagement irgendwie den Himmel verdienen willst, dann ist das Käse. Dann hast du das Wesentliche nicht verstanden oder nicht umgesetzt. Deswegen hört diese Woche ganz genau zu. Für alle, die es jetzt kurz brauchen, ganz kurz. Was ist ein Leben ohne Jesus? Käse. Was ist ein Leben mit Jesus? Hervorragend. Noch einmal für die Frage, auf welchem Weg bist du? Denk darüber nach. Und wenn du Gedanken dazu hast, nutze nachher die Segnungs- oder Seelsorgeangebote. Wir sind für dich da. Ich möchte mit dir beten. Jesus Christus, danke, dass du mich siehst. Und danke, dass du zu mir sprichst. Und Jesus, hilf du mir zu erkennen, auf welchem Weg ich bin, wenn ich es nicht schon weiß, damit ich umkehren kann. Jesus Christus, mach du mich offen für dich, für dein Reden, für dein Handeln in meinem Leben. Amen. Soweit Zeltstadt 2025.